Vergangene Woche die Einführung in den Titusbrief gemacht, also wo ich noch nicht direkt einzelne Verse erklärt habe, sondern mehr eben den Gesamtbrief betrachtet habe. Und heute möchte ich beginnen mit den ersten vier Versen. Das ist der Gruß zu Briefbeginn. Ich werde gleich noch ein wenig auf das letzte Mal zurückblicken, aber ich möchte doch zuerst die Verse vorlesen. Titusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Paulus, ihr blättert noch alle. Fällt mir gerade auf. Jetzt. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart, in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. An Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Das sind die Verse, die wir heute betrachten werden, hoffentlich tatsächlich alle. Dieser Gruß ist der zweitlängste von den Briefen des Paulus. Paulus nennt eigentlich fast alle Anfangsgrüße ein wenig aus. Das ist der zweitlängste. Bei vielen anderen Grüßen kann man schon etwas rückschließen auf das Thema des Briefes, oder bei manchen Briefen stellt er sich nochmal vor, weil die Leute ihn nicht richtig kennen. Und wir müssen auch bedenken, die meisten Briefe waren Gemeindebriefe, die vor einer Gemeinde vorgelesen werden sollten. Also das ging dann nicht an den Herrn Titus, sondern an die Gemeinde der Galater oder der Korinther, der dann allgemein öffentlich verlesen werden sollte. Da macht es natürlich mehr Sinn, sich nochmal allen ausführlicher vorzustellen und auch jedes Mal nochmal seinen Anspruch als Apostel deutlich zu machen. Deshalb beginnt Paulus seine Briefe so. Aber an Titus tut er es auch. Und ich habe mich am Anfang gefragt, warum wohl? Denn Titus muss es sich wahrscheinlich nicht vorstellen. Nun, auf der einen Seite wäre es denkbar, dass sich Paulus einfach bewusst war, dass das auch ein Brief ist, der von Gott inspiriert ist. Wir wissen nicht genau, inwiefern oder ab wann die Schreiber wussten, okay, das ist jetzt von Gott und dieser Brief nicht. Oder ja, dieser Brief wird kanonisch sein und dieser nicht. Wissen wir einfach nicht. Wir wissen, dass sie es wussten. Wir wissen, dass die Briefe auch weitergereicht werden sollten. Wir wissen, dass Petrus wusste, dass die Briefe von Paulus inspiriert sind. Aber ob er es jetzt bei der Niederschrift schon wusste oder hinterher oder nachdem er versandt wurde. Aber das nur als kleinen Ausschweif. Aber bei Titus, denke ich, tut er ihn am Anfang noch weiter ausführen und auch in bestimmte Lehrthemen einsteigen, um diesen Mann zu ermutigen. Denn er erinnert ihn hier eigentlich an grundlegende Wahrheiten des christlichen Glaubens. Und wenn man an einen Mitarbeiter im Werk schreibt, dann macht das wohl am meisten Sinn, deshalb am Anfang nochmal solche Ausführungen zu machen, bevor man zum eigentlichen Thema kommt, warum man sich hingesetzt hat, den Brief geschrieben hat. Und das macht auch Sinn. Ich hatte es beim letzten Mal ein wenig gesagt. Titus stand hier vor einer schwierigen Aufgabe in Kreta. Für die, die letztes Mal nicht da waren, ich hatte ja auch so ein Blatt zusammengestellt, wo ein paar Einführungsthemen zum Titusbrief standen. Unter anderem zum Hintergrund von Paulus und Titus. Die übrigen liegen da hinten. Nur damit ihr es wisst, die restlichen werde ich heute mitnehmen, damit die nicht die ganze Zeit hier liegen. Es ist wahrscheinlich nach der Gefangenschaft in Rom, die in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Das ist zumindest die wahrscheinlichste Erklärung dessen, dass dieser Besuch auf Kreta nicht in der Apostelgeschichte vermerkt ist. Aber ohne zu ausschweifen zu werden, die Gemeinden in Kreta waren, also es war ein schwieriges Umfeld. Es war ein sehr moralisch verkommener Hintergrund dort. Und zudem gab es Irrlehrer und die Gemeinden waren sehr jung, sodass es noch gar keine Strukturen gab. Und Titus hatte die Aufgabe, da jetzt auch noch unter Zeitdruck ein paar Älteste einzusetzen, Strukturen zu schaffen, damit das dort auch funktioniert, wenn er bald schon wieder abreisen sollte. Und diesem Titus schreibt Paulus nun diese ermutigenden Verse. Aber das Erste, was mir kam, bevor ich jetzt mir näher darüber Gedanken gemacht habe, war, inwiefern entspricht eigentlich mein Leben und Wandel dem von Paulus und Titus, dass auch ich wirklich diese Ermutigung, dass sie bei mir so ankommt, wie sie bei Titus angekommen ist. Denn Titus war wie Paulus jemand, der sein komplettes Leben in den Dienst der Gemeinde beziehungsweise in die Ausbreitung der Gemeinde Gottes und den Aufbau der Gemeinden investiert hat. Und deshalb, wenn diese Verse bei uns auslösen sollen, was sie ursprünglich bei Titus auslösen sollten, sollten wir uns auch fragen, ist das auch mein Leben? Ist das auch das, wie ich lebe und diene? Denn eins ist klar, das war nicht nur Gottes Wille für Titus und für Paulus, sondern auch für dich und mich. Und das wird auch gerade in diesem Brief sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, zum Beispiel in Titus 2, Vers 14. Dort steht, der sich selbst, also Jesus Christus, hat sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Christus hat dich und mich erlöst, damit wir eines Tages bei ihm im Himmel sein werden, aber auch, dass wir hier ein Volk sind, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und natürlich das beste Werk, das auf Erden derzeit geschieht, ist der Bau der Gemeinde Gottes. Darum zuerst diese Ermahnung in diese Richtung. Eine Lebenseinstellung, die unserer Berufung entspricht, ist diese, allezeit getrieben sein von dem Ziel, Gott zu ehren und am Bau seiner Gemeinde zu helfen. Wie es bei Titus war und wie es bei Paulus war. Und ich habe mich darum auch selbst ein wenig hinterfragt in der Vorbereitung, inwiefern trifft das auf mich zu, suche ich, und auch in manchen Dingen musste auch ich überführt werden, suche ich nach Gelegenheiten, Jesus zu dienen, bete ich um Gelegenheiten, nehme ich sie auch wahr oder vergeude ich meine Zeit oder klage ich über den Dienst. Das sind Dinge, die wir uns fragen sollten alle Zeit. Natürlich hat nicht jeder den Dienst hinzugehen und Gemeinden zu gründen, aber alles, was für den Herrn getan wird, dient letztlich diesem Ziel, seine Gemeinde zu bauen. Sei es predigen oder evangelisieren oder sich um Geschwister kümmern oder auch ein Leben zu führen, das Gott ehrt, weil ich seine Gebote halte, mich um meine Familie kümmere als Hausfrau oder auf meiner Arbeit vorbildlich lebe. Das sind alles Dinge, die noch im Titusbrief zur Sprache kommen werden. Das Gott diese Dinge erwartet und all das dient auch letztlich dem großen Missionsauftrag. Warum sage ich das? Diese Predigt soll nicht letztlich etwas sein, die einfach ein schlechtes Gewissen macht, aber das sind einfach die Wunden, die geschlagen werden müssen, bevor diese Ermutigung, also dieses Balsam des Wortes, wirklich auch wirken kann. Denn viel zu oft leben wir selbstzufrieden als Christen in den Tag und sind uns gar nicht, unsere Verantwortung bewusst, die mit der Bekehrung gekommen ist, und dürsten deshalb vielleicht auch weniger nach eben der Ermutigung des Wortes Gottes. Deshalb das nur zur Einführung. Diese Verse, also, wenn du dein Leben noch nicht mit dem Ziel lebst, wirklich Gott in allem zu dienen, dann sollen diese Wahrheiten, die hier kommen, von Paulus geschrieben, ein Feuer für die Nachfolge entfachen. Und wenn du es schon tust, dann sind es genau diese Wahrheiten, die dieses Feuer am Brennen halten sollen. Für Christus und für den Dienst an seiner Gemeinde. Ich habe speziell vier Punkte eingegliedert, was hier steht, die eben den Wert des Dienstes ausmachen letztlich und uns ermutigen sollen dazu. Denn überschrieben habe ich mir auch diese Predigt einfach mit so einem, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, markanten Titel, die Würde der Bürde. Also Christus nachzufolgen ist eben eine Bürde, es ist manchmal hart und es ist eine große Verantwortung. Aber weil der Dienst eben auch eine solche Würde hat, ist es wert, ihn trotzdem zu tun. Und aufgegliedert habe ich es in die vier Punkte. Einmal die Botschaft des Dienstes, die Hoffnung des Dienstes, das Vorrecht des Dienstes und der Auftraggeber des Dienstes. Habe ich mir das jetzt genannt. Und ich habe extra immer gesagt, des Dienstes und nicht der Verkündigung, denn nicht jeder ist Verkündiger, aber jeder Dienst dient letztlich der Ausbreitung der Gemeinde. Genau. Steigen wir nun in die Verse ein. Die Selbstvorstellung habe ich eigentlich letztes Mal schon angeschnitten oder eigentlich erklärt. Paulus nennt sich Knecht oder Sklave Gottes und oder in manchen Übersetzungen aber Apostel Jesu Christi. Also Knecht, Ausdruck von Ergebenheit und Selbstverleugnung für Gott. Aber Apostel bezeichnet eben auch seine Autorität als Apostel. Aber eben zeugt damit auch von Verantwortung und Autorität. Und was nun folgt, ist eigentlich, dass er seinen Aposteldienst beschreibt. Und weil Titus sein Mitarbeiter ist, darf Titus wissen, dass was Paulus hier von sich und seinem Leben sagt, das kann und darf und soll auch meine Ermutigung und mein Ziel und Antrieb sein. Und genauso ist es bei dir und mir. Wir sind zwar keine von Gott gesandten, in dem Sinn technischen Apostel, aber doch im wörtlichen Sinn von Christus Gesandte, genauso das Wort in die Welt zu tragen. Nun beschreibt er uns seinen Dienst. Und zwar zuallererst, wie ich es gesagt habe, die Botschaft seines Dienstes. Denn er ist Apostel Jesu Christi gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Gemäß, also quasi entsprechend dem Glauben der Auserwählten, wobei manche Übersetzungen sich sogar entscheiden zu schreiben, für den Glauben der Auserwählten. Also in den Kommentaren kann man sich da trefflich damit beschäftigen und viel drüber diskutieren, aber letztlich kommt es aufs Gleiche heraus. Sein Dienst als Gesandter Jesu Christi enthielt die Botschaft des Glaubens der Auserwählten Gottes. Und der Glaube bezeichnet hier eben den Glaubensinhalt des Glaubens gut. Und diese Aufteilung, die er macht, können wir dann auch so fassen: Der Glaube der Auserwählten Gottes ist das Evangelium und die Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, alles, was an der Wahrheit der Schrift darüber hinausgeht. Also die Evangelisation und die Auferbauung der Gläubigen. Also, sein Dienst entspricht dem Glauben der Auserwählten. Und was ist das? Natürlich letztlich das Evangelium. Eine gute Zusammenfassung davon fände ich immer, wenn man das in vier Schritten macht. Es ist die Wahrheit über Gott. Es gibt einen persönlichen Gott, der Schöpfer von allem ist und der eines Tages richten wird. Über den Menschen. Er ist als Geschöpf Gott gegenüber verantwortlich. Seit dem Sündenfall verdorben. Und jeder als Mensch, also auch ich persönlich, habe gegen Gott gesündigt, dass ich die Hölle verdiene. Über Christus. Er ist wahrer Gott, wurde wahrer Mensch und starb am Kreuz stellvertretend für meine Schuld. Und das Thema der Antwort. Allein der Glaube darin rettet mich. Ich kann nichts hinzutun. Und wer glaubt, bekommt ewiges Leben und Frieden mit Gott. Das ist der Kern, das ist das Evangelium. Und wer das wirklich glaubt, der ist Christ, der hat Frieden mit Gott, der kommt in den Himmel. Und wer das nicht glaubt, der ist kein Christ, der hat keinen Frieden mit Gott und den erwartet die Hölle. Das muss ganz klar gesagt werden. Und das ist der Kern von allem. Das macht den Unterschied von ewigem Leben aus oder ewigem Tod. Und das ist das Erste, was wir uns bewusst machen müssen, was wir natürlich alle wissen, was ich weiß, was du weißt, was du weißt, aber was wir uns bewusst machen müssen, wenn wir in irgendeiner Form entmutigt sind, verängstigt sind oder sonst irgendetwas. Wir haben die Wahrheit Gottes und alle anderen nicht. Egal wie groß die andere Strömung oder Kirche ist. Auch wenn wir nur vielleicht die kleinste Versammlung sind, die heute in allen stattfindet. Die, die diese Botschaft haben, haben die Wahrheit, die anderen nicht. Und allein das gibt schon, ja, was ist das für eine Würde und wie sollte das einen allein schon treiben, eben nicht zurückzustecken in keiner Form, das sollte eigentlich ausreichen, um nicht ängstlich oder verzagt zu sein. Wir dürfen die Wahrheit verkünden, die Botschaft, die allein wahr ist und die allein rettet. Aber es steckt auch noch eine andere Ermutigung darin, nämlich er sagt nicht nur das Evangelium, sondern er sagt gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes. Denn oft entmutigt es einen ja auch, dass die Menschen eben nicht glauben, dass sie nicht umkehren. Und damals waren sie ja auch mit viel Abfall konfrontiert, den es auch heute gibt. Aber es ist der Glaube der Auserwählten. Und das heißt, die Auserwählten werden glauben. Wenn auch zigtausend Menschen ablehnen, die Auserwählten werden glauben. Und das gibt die Hoffnung mit, die Botschaft wird nie fruchtlos bleiben. Sie wird immer das hervorbringen, was sie soll. Es sind immer noch Menschen draußen, die gläubig werden. Und wenn dort Auserwählte sind, dann sind sie von Gott vorherbestimmt und bis zu diesem Tag, vielleicht an dem sie von dir das Evangelium hören, vorbereitet und geleitet, damit an diesem Tag der Geist in dem Herzen wirkt und diese Person zum Glauben kommt. Es gibt keinen Grund, mit dieser Botschaft zu glauben, sie wäre wirkungslos und würde nicht einschlafen, wenn sie so treu verkündigt wird, wie sie eben klar in der Schrift geoffenbart ist. Es ist der Glaube der Auserwählten. Und gerade für Paulus, der am Ende seines Lebens, was nicht lang nach dem Titusbrief geschrieben wurde, im 2. Timotheusbrief schreibt, alle in der Provinz Asia haben mich verlassen. Eigentlich wäre das größte Drama für jemanden, der nicht wirklich auf Gott vertraut. Eigentlich zerbricht sein komplettes Lebenswerk vor ihm am Ende seines Lebens, könnte man aus menschlicher Sicht sagen. Aber er sagt dann auch, er weiß, wem er geglaubt hat und er weiß, die Auserwählten werden nicht abfallen und werden am Ende ankommen. Sein Dienst wird nicht vergeblich sein. Deshalb, und so formuliert er es auch an anderer Stelle, sein Ziel und seine Aufgabe ist es, die Erwählten zum Glauben zu führen oder zur Herrlichkeit. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also die Lehre der Erwählung hat ihn keinesfalls dazu gebracht, tatenlos zu sein, sondern nur umso mehr Mut gemacht und Vertrauen gegeben, diesen Dienst weiter zu tun. Sein Dienst, seine Botschaft entspricht dem Glauben der Auserwählten Gottes. Aber nicht nur das, sondern auch die Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Paulus hat nicht nur das Evangelium gepredigt, sondern wie er an anderer Stelle sagt, den ganzen Ratschluss Gottes, was die Bibel hergibt über Gott. Und auch wie er es schon beschreibt, macht auch schon einen Punkt deutlich, der im übrigen Brief wichtig sein wird. Es ist die Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Auch damals war es sehr eine große Tugend oft, und speziell in der später aufkommenden Gnosis, dass eben reines Kopfwissen über Gott als großer geistlicher Wert angesehen wurde, während das moralische Leben dahinter völlig vergessen wurde. Nein, die Wahrheit, die Paulus verkündigt und die der Bibel entspricht, ist die Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Und dass es ihr entspricht, heißt auch letztlich, dass sie zur Gottesfurcht führt. Das kommt auch viel im Titusbrief zum Ausdruck, zum Beispiel in Titus 3, Vers 8. Dort hat er das Evangelium beschrieben und sagt dann zu Titus, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies, also das Evangelium, mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Also er sagt, ich will, dass du die Botschaft über Gott und Christus fleißig lehrst, weil dadurch werden die Menschen eifrig, gute Werke zu tun. Die Lehre bringt das heilige Leben hervor. Und das müssen wir uns auch, dürfen wir auch nicht vergessen, vor allem auch angesichts dessen, wie oft eben die Lehre doch in den Hintergrund gerückt wird. Es gibt keinen Grund, ein heiliges Leben in den Menschen zu erwarten, wenn nicht die richtige Lehre gebracht wird. Das, sagt uns das Wort, ist das Mittel zu treuer Nachfolge. Für die, die du lehrst, und auch für dich, wenn du in deinem Leben nach mehr Heiligkeit suchst und strebst, dann lehrt uns das Wort, dass das Anschauen eben Gottes durch die Bibel das ist, was dich und mich verändern wird und Wirkung zeigen wird. Und auch das ist, gibt dann auch eine ähnliche Ermutigung wie davor. Es gibt uns die Ermutigung mit, dass das Gelehrte wirken wird. Ja, man braucht nicht die Furcht haben oder den Gedanken, es bringt ja eh alles nichts, die Menschen hören nicht und tun sowieso, was sie wollen. Nein, die Verheißung der Bibel ist, das Wort wird wirken. Es wird zu Gottesfurcht führen. Und manche übersetzen das hier sogar so in englischen Übersetzungen, the knowledge of the truth that leads to godliness, das zur Gottesfurcht führt. Das ist das Erste, was uns dazu treiben soll, Dienst treu und mit Eifer zu tun, wie Paulus ihn getan hat, wie Titus ihn getan hat. Die Botschaft, die eigentlich hinter allem steckt. Und vielleicht müssen sich das auch Menschen noch mehr zu Herzen nehmen, die jetzt nicht hier vorne stehen, sondern die vielleicht die Gemeinde putzen oder, ja, wie ich gesagt habe, sich einfach um die Familie kümmern oder sonst einen Hintergrunddienst tun, der jetzt nicht, oft nicht die direkte Verkündigung ist. Alles, was der Gemeinde dient, dient letztlich dieser Botschaft. Dieser Botschaft in die Welt. Die einzig wahre Botschaft über Gott, die einzig rettende Botschaft für die Welt, die einzig verändernde Botschaft, die die Verheißungen trägt, dass die Erwählten zum Glauben kommen werden und dass die Menschen durch sie verändert werden. Weil die Kraft Gottes durch diese Botschaft wirken will und wird. Das ist das Erste, was uns antreiben soll. Die Botschaft, die wir in den Händen halten. Und dann geht Paulus weiter und sagt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Und dieses Aufgrund bezieht sich auch zurück auf die Apostelschaft. An anderen Stellen macht er auch diesen Zusammenhang. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Das ist die Hoffnung des Dienstes, den du tust, den ich tue. Für mich und für die, die ja, für die, denen wir verkündigen. Und auch das ist natürlich christliches Einmaleins. Und doch habe auch dabei ich mich fragen müssen, wie sehr ist wirklich die Hoffnung des Himmels mein Antrieb? Das kann sich jetzt jeder fragen. Wenn du morgens aufstehst oder irgendetwas tust, für den Herrn oder sonst irgendetwas, inwiefern ist das dein Antrieb? Deine Hoffnung, das, wo du sagst, ich ziehe das jetzt durch, ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen, denn meine Ruhe wartet im Himmel. Wie sehr ist das wirklich in deinem Herzen? Ich musste lernen, dass das zu wenig ist. Vielleicht ist das bei euch auch. Calvin schreibt zum Beispiel dazu, was ich sage ist, dass wir nie unseren Sinn auf die Gottesfurcht richten werden, bis wir über die Hoffnung des himmlischen Lebens unterrichtet worden sind. Es ist, und Spurgeon hat ein ähnliches Zitat, aber das habe ich leider nicht gefunden. Es ist wichtig, dass wir den Himmel wirklich vor Augen haben, denn auch von Christus heißt es ja in Hebräer 12, als Beispiel, ich schlage es schnell auf. Hebräer 12, Abvers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Auch Christus hat, während er all das erlitten hat, was er für uns erlitten hat, woran wir heute Morgen gedacht haben, getan mit dem Blick auf die Herrlichkeit, die danach kommt. Auch wir sollten diese Herrlichkeit vor Augen haben, wenn wir ein Leben in der Nachfolge führen wollen. Denn sonst wird alles auf einmal frustrierend und nervig und eine Last, weil wir oft dann eben wieder, wenn wir diesen Lohn nicht vor Augen haben, unseren Lohn auf der Erde suchen. Ja. Ich ziehe das jetzt durch, damit ich wenigstens mein Wochenende frei habe. Oder damit die Leute mich mögen und was weiß ich. Sobald wir nicht mehr das eigentliche Ziel vor Augen haben, werden wir andere Ziele suchen. Und wenn wir diese nicht bekommen, werden wir dann eben auch mit sündigem Zorn reagieren, wenn wir sie doch nicht bekommen. Denn das ist eigentlich nicht unser Lohn, den Gott uns verheißen hat, den wir uns manchmal gerne aussuchen auf der Erde. Die Hoffnung ist im Himmel. Und natürlich heißt es nicht, ja, wir dienen zur Ehre Gottes in erster Linie, aber doch eben mit diesem Blick vor Augen. Das will Gott uns schenken dafür. Und deshalb macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Und das habe ich ein wenig auch darüber, was die Schrift uns dazu sagt. Und auch interessant, den Fehler, den wir auch nicht machen dürfen, ist, dass wir uns die Sicht der Welt über den Himmel aufzwingen lassen. Ja, oder sie uns davon beeinflussen lassen. Ja? Weltmenschen, wenn sie sich den Himmel vorstellen, dann ist das einfach durchdrängt davon, dass dort alle unsere Lüste befriedigt werden. Ja. Vielleicht stellt man sich nichts Konkretes vor, aber einfach, dass ich dort eben alles kriege, worauf ich hier verzichten muss. Ja? Und so beschreibt auch MacArthur in seinem Buch über den Himmel eine Oper, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die auch den Himmel darstellen soll, aber letztlich eine einzige Fressorgie darstellt. Und das ist das Typische, oder das beschreibt gut, wie Menschen eben sich oft den Himmel vorstellen. Warum? Weil sie eben verkehrt sind. Und auch ich und du sind noch eigentlich zu verkehrt für den Himmel. Solange wir nicht Christus gleichgemacht wurden, wird es uns schwerfallen, uns wirklich am Himmel und auf den Himmel zu freuen. Aber je mehr wir eben in das Bild des Herrn verwandelt werden und ihn erkennen schon auf Erden, desto mehr werden wir es auch schaffen, uns wirklich zu freuen auf den Himmel. Das ist eine Hoffnung wird. Und nicht auch, wie es manche sich vorstellen, einfach den langweiligsten Ort, den man sich vorstellen kann. Dort gibt es keine Sünde. So wie es zum Beispiel dann manchen spöttischen Sprüchen heißt, im Himmel gibt es kein Bier, darum trinken wir es hier. Also als wäre es, ja, dort fehlt irgendwie scheinbar alles, was mir hier Spaß macht, was soll ich dann dort? Aber das liegt nicht daran, dass der Ort falsch ist, sondern dass ich falsch bin. Nun, was sagt die Bibel über den Himmel? Nun, die meisten wirklich direkten Beschreibungen sind eigentlich Versuche, das Unbeschreibbare zu beschreiben. Ich möchte ein Beispiel davon aufschlagen, in Offenbarung 21. Und ich lese mal ab Vers 10 ein paar Verse. Dort schreibt Johannes, Offenbarung 21, Abvers 10, und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme, der Söhne Israels, von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hat ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und so weiter. Oder ich lese mal ein wenig. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas, und die Grundsteine der Mauer waren aus allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, das vierte ein Smaragd. Ich lasse es jetzt mal bis dahin. In allen Beschreibungen des Himmels oder des Thrones Gottes, wie wir sie zum Beispiel noch in Hesekiel 1 haben, in Offenbarung 4, oder auch Beschreibungen, ja, liest man viel sowas. Farben und viel Licht und Edelsteine und Gold. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich das jetzt vorstellt, ja, dann fällt es schwer, jetzt auf der einen Seite sich vorzustellen. Ich meine, Tore aus Perlen, wie soll das? Aber auf der anderen Seite, ja, das ist jetzt nicht, was die Buch. Ich meine, man könnte sich jetzt als Weltmensch fragen, was bringt mir das, wenn die Straße aus Gold ist? Aber es ist einfach ein Versuch zu beschreiben, was nicht richtig beschrieben werden kann. Also es ist natürlich so, aber einfach diese Beschreibung, dass es eben mit dem Wertvollsten, aus dem Wertvollsten ist, was es auf der Erde gibt. Edelsteine, Gold. Soll einfach uns ein wenig vor Augen stellen, dass es auch das Herrlichste ist, was man sich hier nicht mal vorstellen kann. Und so ist eben all das ja eine Beschreibung des Unbeschreiblichen, eben auch deshalb, weil unser sündiger Verstand noch zu verblendet ist, um wirklich völlig die Herrlichkeit des Himmels zu erfassen. Was noch spezieller gesagt wird und was wir erfassen können, sind letztlich zwei, also die wir wirklich richtig erfassen können, sind speziell zwei Dinge. Erstmal, dass alles Negative dieser Welt weg sein wird. Ja, es wird weder Leid noch Geschrei noch Schmerz mehr sein. Das heißt, jede Freude wird ungetrübt sein und unendlich. Und zweitens, was vielleicht den Christen in dieser Welt oft am meisten plagt, wir werden vollkommen sein. Ich werde nicht mehr von Sünde getränkt sein. So wie Paulus schreibt in Römer 7, wer wird mich erlösen von diesem Todesleid? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Oder in 1. Johannes 3, Vers 2, wo es heißt, ja, was auch eben diese Erwartungshaltung gut zum Ausdruck bringt. Er schreibt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also es ist noch nicht völlig für uns verständlich und zu erfassen. Wir wissen aber eins, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir werden sein wie Christus, vollkommen heilig und dadurch auch fähig, das zu tun, was im Himmel unsere Hauptbeschäftigung sein wird, nämlich Gott für alle Ewigkeit anzubeten und das nicht aus Zwang, Lieder singen, Gebete sprechen, sondern sich wirklich an Gott zu freuen und dadurch ihn mit allem, mit jedem Wort zu verherrlichen. Wie das genau aussehen wird, weiß ich nicht. In Offenbarung 4 wird es wirklich so beschrieben, dass ja, alles sich vor Gott niederbeugt und eben anbetet in Worten. Ob das in alle Zeit so sein wird, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir in alle Ewigkeit Gott anbeten werden und dass es die pure Freude für uns sein wird. Denn auch das sehen wir in allen Beschreibungen des Himmels. Nicht nur, dass überall Edelsteine vorkommen und so weiter, sondern in allen ist Gott der Mittelpunkt. Gott ist der Mittelpunkt des Himmels. Und je mehr wir, wie gesagt, lernen, hier schon Gott kennenlernen, hier schon lernen, uns daran zu freuen an der Anbetung Gottes, desto mehr werden wir uns auch auf den Himmel freuen. Und so ist es auch bei den, ja, zum Beispiel bei Paulus lesen wir das sehr häufig. Wenn er davon schreibt, er schreibt nie, er will abscheiden und beim Himmel sein. Er schreibt nie, er will abscheiden und ohne Leid sein. Er schreibt nie, er will jetzt endlich, er will sterben und endlich seine Ruhe haben, sondern er schreibt, er will abscheiden und bei Christus sein. Das ist sein tiefstes Verlangen, schon hier auf Erden. Er hat Christus in seinem Leben so kennengelernt und so lieben gelernt, dass er nichts mehr will, als bei ihm sein. Und je mehr wir uns eben mit Christus und dem Wort und auch der Herrlichkeit beschäftigen, desto mehr soll und wird dieses Verlangen und muss dieses Verlangen in uns wirklich Gestalt annehmen. Und das könnt ihr euch dann hoffentlich auch vorstellen, gibt dann eben diese Kraft, diesen Antrieb, dieses Feuer, das nötig ist, um wirklich Gott mit allem Einsatz zu dienen, wie Paulus und Titus es getan haben. Genau. Und so wird eben das auch, ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, allein um es ganz klar als Beispiel zu nennen, wer wirklich seine Ruhe im Himmel hat, der kann hier auf Erden verzichten. Und wer die Herrlichkeit des Himmels und den Schrecken der Hölle kennt, den muss die Liebe dazu treiben, das Wort zu verkünden und die Gemeinde zu bauen. Und auch lesen wir auch in 1. Johannes 3, dann in Vers 3, wer diese Hoffnung hat, der reinigt, oder ich lese es vor, um es nicht falsch zu zitieren, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Also wer auch schon die Hoffnung hat, hier, das ist auch eine Auswirkung. Je mehr das in unseren Köpfen Gestalt annimmt. Und ich konnte nur beten in der Vorbereitung, dass das bei mir mehr der Fall sein wird, dass das bei meinen Zuhörern mehr der Fall sein wird. Und ich hoffe, dass es der Fall sein wird. Und ich habe auch die Ermutigung dafür, denn ich habe kurz davor gelesen, dass das Wort wirken wird. Und damit ist das mein Gebet und meine Hoffnung und wird es auch bleiben. Die Hoffnung unseres Dienstes ist die Herrlichkeit des Himmels, das ewige Leben. Es kommen noch zwei Punkte, allerdings viel kürzere. Deshalb keine Angst, ich werde wahrscheinlich gar nicht überziehen. Der dritte fiel mir schwer, ihn richtig zu fassen und auch in Worte zu fassen, was Paulus hier jetzt wirklich meint. Ich lese es nochmal vor. Also er schreibt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Natürlich ist auch dieser Punkt noch wichtig. Dieses ewige Leben wurde von Gott verheißen, der nicht lügen kann. Und das macht es sicher. Hoffnung ist in keiner Form ungewiss, wenn sie auf Gottes Wort basiert. Gott kann gar nicht lügen. Warum? Weil es seinem inneren, seinem eigenen Wesen völlig widerspricht. Und wer sollte auf Gott Einfluss ausüben, dass er seinem Wesen widerspricht? Das geht gar nicht. Wenn Gott es widerspricht, Gott zu lügen, also wird er es nie tun. Gott kann nicht lügen und er das Verheißen, das ewige Leben. Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Ich habe das beschrieben mit das Vorrecht des Dienstes, denn was beschreibt er hier? Er beschreibt, dieses ewige Leben wurde vor Ewigkeiten bereits verheißen. Vor ewigen Zeiten. Vor Grundlegung der Welt. Man kann jetzt noch auch spekulieren, was heißt jetzt hier verheißen. Und man kann es entweder so deuten, dass er es eben uns im Voraus verheißen hat. Oder manche deuten es auch so, was ich nicht ausschließen würde. Aber mir fehlt noch ein wenig der genaue, gut, dass es so ist, ist natürlich klar. Aber der genaue Beleg, dass es hier gemeint ist, dass Gott vor Ewigkeiten Christus verheißen hat, also dass der Vater dem Sohn das verheißen hat. Was natürlich insofern auch stimmt, dass wir ihm gegeben sind. Es ist nicht, wir sind nicht der Mittelpunkt am Ende des Wirkens Gottes, dass wir nachher das ewige Leben haben, sondern Christus ist ein Mittelpunkt und wir sind ihm als ewige Anbeter gegeben. Jesus sagt in Johannes 17, er verlangt, dass die bei ihm sein werden. Er sagt dann zum Vater, die du mir gegeben hast. Wir sind Christus gegeben. Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat, in ewiger Vergangenheit, vor Grundlegung der Welt. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Und dieser Zusammenhang, ja, was beschreibt das? Es ist, die Erlösung der Sünder ist der Mittelpunkt und der Höhepunkt des Wirkens Gottes mit dieser Welt und in dieser Welt. Durch nichts hat sich Gott so sehr verherrlicht, wie durch das, was sein Sohn am Kreuz getan hat. Und das war von Ewigkeit her beschlossen, verborgen, und jetzt wird es durch Paulus geoffenbart. Und bis in heute durch uns. Und das muss Paulus richtig fasziniert haben, dass er dieses Vorrecht bekommen hat, diese Botschaft zu verkündigen. Denn er schreibt das sehr oft, diesen Zusammenhang. Nur zwei Stellen, einmal in Kolosser 1. Verse 25 und 26, dort steht, deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Seit vor der Schöpfung verborgen und jetzt wird es offenbar gemacht. Oder auch in 2. Timotheus, dort pflichtet er das in die Beschreibung des Evangeliums mit ein, Vers 9 und 10. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Also er schreibt das sehr oft. Und natürlich hat er nochmal spezieller diese Aufgabe, weil er es ja wirklich dann als Erster zu den Heiden und in die Welt getragen hat. Aber es ist auch für uns noch ein großes Vorrecht, diese Botschaft zu verkündigen. Das Größte, was Gott getan hat, das Größte, was Gott verherrlicht. Das Evangelium, die Rettung, die seit Ewigkeiten verborgen war und jetzt in dieser Zeit, ihr kennt die Vorträge über die Haushaltungen, ihr wisst, was das ist. Und diese wird die Zeit der Gnade genannt. Und das zeigt, wie privilegiert sie ist im Vergleich auch zu dem, was vorher war. Jetzt wird die Gnade Gottes in alle Welt getragen. Jetzt kann jeder rettet werden. Hätten wir vor 2500 Jahren gelebt, würden wir nicht hier sitzen und Gott anbeten, sondern den Donnergott und dafür unsere Söhne opfern. Nein. Jetzt ist die Zeit des Heils. Und das muss Paulus sehr auch fasziniert haben, dass er dieses Vorrecht hat. Er schreibt ja auch im Titusbrief dann, dass ihm das anvertraut worden ist. Das ist etwas Kostbares, das in seine Hände gelegt ist. Diese Botschaft, mit der er nun richtig umgehen soll. Die er nicht verfälschen soll, aber die er auch nicht verschließen soll. Sondern er soll sie durch die Verkündigung hinaustragen. Nicht dem Vorschlag, sondern nach dem Befehl Gottes. Und dazu auch ein schönes Zitat, ich habe das schon mal gebracht, aber das passt jetzt hier nur wieder so gut dazu, von einem gewissen Erich Sauer, ich habe das nur mal von Benedikt Peters gehört, ich habe das Zitat nie gelesen. Das Kommen Christi, Menschwerdung, Tod, Auferstehung, das ist aller Zeiten Wendepunkt. Allen Heiles Ausgangspunkt, aller Liebe Höhepunkt und aller Anbetung Mittelpunkt. Das passt einfach so genau zu diesem Punkt. Wir haben ein großes Vorrecht mit dem Dienst, den wir haben. Und dann zum Schluss noch ein paar Worte dazu. Ich habe es genannt, der Auftraggeber des Dienstes. Zweimal nennt Paulus hier nun, oder einmal schreibt er, nach dem Befehl Gottes unseres Retters. Oder in der Elberfelder Übersetzung, unseres Heilandes. Und er schreibt weiter, an Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter oder Heiland. Und er nennt sowohl Christus dreimal als auch den Vater dreimal unseren Retter oder Heiland im Titusbrief. Er stellt das hier sehr in den Vordergrund und auch das müssen wir bedenken als Motivation für den Dienst, wer das eigentlich ist, der uns ausgesandt hat. Und dieses Wort Heiland oder Retter, Heiland sagt uns nichts, aber ich finde, das tut vielleicht nochmal mehr diese Besonderheit in den Vordergrund stellen. Denn Lexika schreiben, dass zum Beispiel früher Kaiser sich diesen, also so römische Kaiser, die sich so gottgleich verehren lassen haben, sich diesen Titel zugesprochen haben und damit meinten, sie seien der Garant für Leben und Wohlergehen ihrer Bürger und deshalb sind sie ihr Heiland. Und das stimmt natürlich bei denen nicht, aber bei Christus stimmt es. Er ist der Garant und der Ursprung für unser Leben und unser Wohlergehen, unser Retter. Und das trifft sowohl auf Gott den Vater als auch auf Gott den Sohn zu. Und auch das muss uns bewusst sein, wem wir dienen. Gott ist mein Retter. Er hat mich gerettet. Aus Dankbarkeit will ich ihm folgen und dienen. Aber auch auf der anderen Seite wieder, auch das garantiert mir, dass er wirken wird. Denn er ist ein Retter. Und was macht ein Retter? Er rettet. So wie ein Bäcker backt, rettet ein Retter. Gott rettet, Gott hat immer gerettet und wird auch noch heute weitere Menschen retten. Und das kommt dann auch noch in den Segenswünschen zum Ausdruck. An Titus, mein echtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben. Und auch das ist nicht einfach eine Floskel. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir. Und zwar von Gott, dem Vater und Jesus Christus, unserem Retter. Und er braucht diese Gnade und die Barmherzigkeit und den Frieden von Gott, um diesen Dienst zu tun. Und die brauche auch ich. Die brauchst auch du. Gnade durch die Führung Gottes, Gnade in der Vergebung Gottes. Und ebenso Barmherzigkeit und Frieden. Und somit ist er, dieser Retter Gott, auch der Garant oder der, der uns alles zur Verfügung stellt, um dem Dienst auch nachzukommen. Gott, unser Retter. Nochmal zusammenfassend, das Gläubige ist uns eine Bürde auferlegt, der Bau von Gottes Gemeinde auf der Erde. Warum eine Bürde? Weil es eine verantwortungsvolle, wichtige Arbeit ist, weil sie oft auch schwer zu tun ist, eine Last, aber es ist trotzdem wert, sie zu tun, weil sie auch eine so große Würde hat. Warum? Weil die Botschaft einzigartig und einmalig ist, die einzig wahre und einzig rettende und auch die einzig wirksame Botschaft, die ihre Wirkung nicht verfehlen wird, weil ihre Hoffnung einzigartig groß ist und nicht zu vergleichen mit irgendetwas, was diese Welt zu bieten hat, weil es ein unendliches Vorrecht ist, in dieser Gnadenzeit zu dienen und weil unser Auftraggeber der Retter von mir und auch derer ist, den ich verkündige, die zum Glauben kommen werden. Er hat uns gerettet, er wird andere retten und wird uns für den Dienst auch ausrüsten. Und ich möchte mir das zu Herzen nehmen und ich hoffe, dass ihr euch das zu Herzen nehmt und dass das kein Strohfeuer ist, sondern wirklich, dass das anfängt, mehr und mehr unser Denken zu durchströmen und zu durchdringen. Denn, wie gesagt, es soll nicht einfach eine schlechte Gewissenpredigt sein, sondern das soll der Weg sein, der uns auch hilft, diese eigene Untauglichkeit, die man so oft spürt, zu überwinden, indem man eben seinen Sinn auf diese Tatsachen ausrichtet. Und natürlich ist es auch mit Selbstüberwindung zu tun, aber ist es auch mit Selbstüberwindung verbunden. Aber das soll eben auch den Drang geben, hinzugehen, zu dienen und an Gottes Gemeinde zu dienen. Dass wir nach Dienst suchen, darum beten, ihn dann auch tun, ihn so gut tun, wie wir können. Und auch nicht über ihn klagen, sondern ihn gern tun. Denn auch das noch zum Schluss gesagt, es gibt ein Buch, das ich nicht gelesen habe, aber das einen sehr ansprechenden Titel hat. Wie gesagt, das geht wieder speziell um Evangelisation, aber ich schließe dort alles mit ein, was Gott und der Gemeinde dient. Und das heißt, was du im Himmel nicht mehr tun kannst. Ich denke, das spricht für sich. Das ist das, was wir auf Erden hier tun, erstreben sollten. Und tun sollen. Ja. Denn das wird als einziges wirklich ewigen Lohn haben. Und damit bin ich am Ende. Amen.